Wie ist es, als damals 25-Jährige in die Fußstapfen von Robert Habeck zu treten, der einst als beliebtester Politiker Deutschlands galt, als Hoffnungsträger für ganz viele? Mhm. Und jetzt kommst du, Mayra, mit 25, noch nicht mal das Studium beendet, und jetzt musst du diese Verantwortung übernehmen.
Ich habe das Gefühl, viele Leute haben gedacht, dass Robert quasi mich ausgesucht hat als Nachfolgerin, aber so funktioniert ja unser Wahlsystem gar nicht.
Haben Sie Interesse an einer Mitarbeit in einer modernen Anwaltskanzlei?
Als Rechtsanwalt?
Rechtsanwältin?
Als Reno-Fachangestellte oder als Quereinsteiger?
Wir erweitern uns und suchen Sie.
Bewerben Sie sich jetzt.
Sie erwartet ein moderner Arbeitsplatz,
der mit aktueller Technik ausgestattet ist.
Für unsere elektronische Aktenführung.
In einem aufgeschlossenen und freundlichen Team.
Bewerben Sie sich jetzt.
Das war Werbung meines Sponsors. Osmas Rechtsanwälte aus Husum. Auf eine Tasse Tee mit Mayra Friesemer, Bundestagsabgeordnete von Bündnis 90 Die Grünen. Und das gerade einmal mit mittlerweile 26 Jahren. Aber du warst 25, als du es wurdest, als du in ganz große Fußstapfen getreten bist. Nämlich in die von Robert Habeck, also einen sehr prominenten Vorgänger sozusagen. Aber auch hier in der Region in Husum einen prominenten Papa, der schon bei mir im Podcast war, nämlich Virjan. Und ich freue mich jetzt, Virjans Tochter, Roberts Nachfolgerin und Mayra höchstpersönlich kennenzulernen. Hi Mayra.
Hallo, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Schön, dass du in mein Studio gekommen bist. Schön, dass wir eine Tasse Tee vom Teekontor Nordfriesland miteinander trinken. Und verrat mir doch mal, du bist gerade in deiner Sommerpause eigentlich. Deine Sommertour machst du jetzt?
Genau, ich bin 2 Wochen auf Sommertour. Wir haben uns das Überthema Zukunft gegeben, weil ich irgendwie finde, dass man darunter ganz viele Gemeinsamkeiten finden kann, wenn man über Zukunft ins Gespräch kommt. Mhm. Und wir machen ganz viele unterschiedliche Termine in ganz Schleswig-Holstein auch. Also wir sind ja 4 Bundestagsabgeordnete von den Grünen und dementsprechend haben wir uns Schleswig-Holstein aufgeteilt, damit jede Region eine zuständige Person hat sozusagen. Und es macht total Spaß. Wir sind jetzt in der 2. Woche und genau, super viele tolle Termine diese Woche.
Wo kommst du gerade her? Wir sind jetzt am Montag, 27. Juli, 17 Uhr irgendwas, 17.21 Uhr. Wo kommst du her? Was hast du heute schon erlebt?
Genau, ich war heute in Flensburg unterwegs. Mhm. Wir versuchen dann immer so einen Tag an einem Ort zu machen, damit man nicht so viel fahren muss. Das ist auch ein Learning, das ich nicht gedacht hätte, bei so einer regionalen Zuständigkeit, dass man dauernd hin und her fahren muss und so weite Strecken hat. Wir waren bei der Suchthilfe in Flensburg von der Diakonie. Also die machen ganz viel beratende Arbeit, super wichtiger Akteur in Flensburg und auch der einzige, der das anbietet. Genau, und davor war ich bei der SAZ und habe mir das Medienhaus da mal angeguckt, mit dem Chefredakteur geschnackt, den kannte ich auch noch gar nicht. Genau, und jetzt bin ich hier.
Ja, dann hast du ja die beiden großen Medienhäuser Schleswig-Holsteins heute bereist. Einmal den SAZ und Moderatore, wie schön. Also toll, dass du da bist, Mayra. Schön, dass wir es geschafft haben, dich mal kennenzulernen. Und ich möchte gerne einfach mal ein paar, vielleicht 10, 15 Jahre zurückgehen. Erzähl uns mal ein bisschen was aus deiner Jugend. Wie hast du dich für Politik entschieden? Wie hast du politisch Interesse gefunden? Und wo hast du deine Jugend verbracht? Ich nehme an, in Husum.
Ja, genau. Ich bin in Hockensbüll aufgewachsen, also in der Nähe von Husum. Zählt ja jetzt mittlerweile dazu. Genau, und vor 10 Jahren, das passt ganz gut, da habe ich angefangen, mich zu politisieren. Ich bin auf die Gemeinschaftsschule Husum Nord gegangen, die gelbe Schule.
Guck mal, ich war Süd.
Ah, echt?
Ja. Ich war auf der FTS.
Ah, okay.
Du
ja,
auf der schönen Nord.
Ja, die genau, die ist schon schöner, das kann man schon so sagen, finde ich.
Zumindest von außen, ja.
Nee, genau. Und da hat man relativ spät WIPO-Unterricht. Ich hatte aber einen Weltkundelehrer, der mich irgendwie, politisiert hat, würde ich sagen, mit zumindest. Also die Diskussion, die man so hatte, da habe ich gemerkt, ich habe irgendwie oft eine Haltung auch und wurde dafür auch manchmal ein bisschen belächelt. Es fängt so an, wenn man irgendwie die einzige oder mit, also das waren plötzlich 2 Vegetarierinnen in einer Klasse, das hat man schon mal so Grundsatzdiskussionen irgendwie. Mhm. Mittlerweile ist man da ja gar nicht mehr alleine mit.
Aber vor 10 Jahren war das noch?
Ja, genau.
Gerade hier auf dem Land?
Ja, auf jeden Fall, wenn man so einen Klassengrillen macht oder so oder auch, was ich gar nicht abkonnte, ist, wenn Lehrer gesagt haben, wir brauchen mal 2, 3 starke Männer, die den TV-Schrank reinrollen. Da habe ich dann auch immer gesagt, warum keine starke Frau? Ich kann das doch auch so. Genau, und 2015, die Geflüchtetenkrise, das war dann so der Moment, wo ich angefangen habe, mich zu politisieren, richtig, würde ich sagen. Genau, und dann habe ich mir hier die Parteien angeguckt. Die Grüne Jugend gab es damals hier gar nicht.
Genau, du bist Mitbegründerin, ne, der Grünen Jugend in Schleswig-Holstein?
Nee, nicht in Schleswig. Genau. In Schleswig-Holstein war es eine der ersten Grünen Jugenden bundesweit. Genau, und die habe ich dann gegründet. Ich habe mir vorher auch die Linken angeguckt, die SPD. Und ich weiß nicht, wie das heutzutage ist, aber bei der Linken, das war dann eher so ein Stammtisch, wo man sich jede Woche getroffen hat, 3, 4 alte Männer, und bei den Grünen überall Frauen, die einen mit offenen Armen empfangen haben. Und da habe ich mich einfach wohler gefühlt und ich bereue das auch bis heute nicht, diese Entscheidung getroffen zu haben. Mhm. Genau, ja. Und so bin ich zur Politik gekommen. Das waren dann so Aussagen von Horst Seehofer, richtig menschenverachtend zum Teil. Und da habe ich gedacht, die Grünen sind die, die irgendwie so Humanität und Menschenrechte nach vorne stellen. Und genau, das war dann der Grund für mich einzutreten.
Also es fing langsam an während der Realschulzeit noch.
Dann, genau.
Was kam dann? Dann hast du dein Abitur nachgeholt. Da haben wir uns, da waren wir zumindest auf derselben Schule dann wieder.
Ne? Ach echt?
Berufliches Gymnasium. Ich war ein bisschen später. Oder früher dran?
Früher wahrscheinlich. Ich habe 2019 Abi gemacht, genau, also 16 bis 19 war ich auf der Schule.
Ich dürfte 2015 zu 15 Abi gemacht haben.
Ja, das ist ja ordentlich vorher.
Ja, dann haben wir uns doch ein paar Jährchen verpasst.
Voll.
Hast du da dein Abi nachgeholt und da hast du dich weiter mit dem Thema Politik beschäftigt.
Genau, man konnte dann ja wählen zwischen den Profilen und ich würde nicht sagen, dass ich das nachgeholt habe, sondern das war für mich auch schon ein bewusster Weg zu sagen, ich will nicht G8, sondern G9. Und man hat dann ja ein Jahr länger sozusagen Zeit.
Habe ich auch genug gemacht, ja. Welches Profil hattest du?
Ja, VWL, weil ich irgendwie finde, das ist so am gesellschaftspolitischsten.
Okay, spannend,
irgendwie.
Ja. Mit Englisch oder Deutsch?
Obwohl gar nicht, weiß ich nicht mehr. Deutsch, glaube ich, ehrlich gesagt.
Ja, ich glaube, es gab die Möglichkeit auf dieser Schule, ich hatte BWL mit Schwerpunkt Englisch, dass BWL auf Englisch stattgefunden
genau,
hat.
Genau, bei VWL gab es das gar nicht.
Kann sein oder gab es nicht. Genau, alright, okay. VWL-Fokus. Spannend.
Genau.
Eine der wenigen Frauen, nehme ich an.
Das ging eigentlich.
Okay,
war gar nicht so unbeliebt.
So.
Okay. Ja, echt? Ja, das ging. Ich hatte auch eine tolle Lehrerin und so. Es hat Spaß gemacht. Mhm. Und dann habe ich ja Politikwissenschaft studiert, sozusagen in Kiel. Mhm. Und da durfte man dann auch so Wahlpflichtkurse machen, auch VWL. Und das hat mir dann voll geholfen, dass ich das hier in der Schule schon hatte. Mhm. Genau. Und das war für mich irgendwie immer völlig klar, dass das Politikwissenschaft wird. Ich weiß nicht, meine Eltern haben ja nicht studiert. Mhm. Da habe ich mir irgendwie gar nicht so Gedanken drüber gemacht. Ist das jetzt zukunftsfähig oder nicht? Und was wird man am Ende damit irgendwie?
Das würde ich gerne mal fragen. Was ist ein, ich höre es häufig, ich habe Politikwissenschaften studiert, oder ich studiere es. Aber was studiert man denn da? Wie sieht da so eine Lehrstunde aus? Was wird da einem beigebracht?
Ja, also das ist sehr vielfältig und ich muss echt sagen, im Nachhinein hätte ich nicht gedacht, dass das Studium so aufgebaut ist. Mir hat auch niemand gesagt, überleg dir das genau, guck dir mal die Fachprüfungsordnung an. Das ist jetzt was ich Leuten empfehlen würde, wenn die überlegen, etwas zu studieren, weil da ja schon ganz klar ist, welche Seminare, welche Vorlesungen mache ich, was bedeutet das eigentlich? Genau, politische Theorie, politisches System Deutschland, vergleichende Regierungslehre. Es gibt ganz viele verschiedene Grundlagenmodule, mit denen man dann auch weitermachen kann. Und in Kiel ist die Besonderheit, dass du nicht nur Politikwissenschaft studierst, sondern ein zweites Fach dazu hast. Und da habe ich mich dann für Soziologie entschieden. Also, ja.
Was ist das?
Es ist so wie Gesellschaftswissenschaften, sozusagen Psychologie, nur auf die Gesellschaft gemünzt, würde ich sagen.
Kannst du da ein Beispiel geben als Beispiel? Was war dein Schwerpunkt zum Beispiel in dieser Fachrichtung?
Ich habe das während Corona studiert und da war zum Beispiel die Club- und Kulturszene ja sehr unter Druck und wir haben dann zum Beispiel eine Feldforschung dazu gemacht, Interviews geführt mit Akteuren, die in dieser Szene aktiv sind und was das wiederum auch für die Gesellschaft bedeutet, wenn plötzlich Kultur nicht mehr einfach so zugänglich ist und genau, so große gesellschaftsrelevante Bereiche, die man analysieren kann. Und das ist ganz vielfältig. Also du könntest da alles Mögliche machen. Und dafür hätte ich mich dann aber entschieden, genau.
Da warst du Anfang 20, Anfang Mitte 20, während deines Studiums, wenn du langsam dem Ende gehend des Studiums. Und dann gab es noch einen Master für dich?
Genau, also das war alles während Corona mit dem Bachelor. Ich habe quasi nur ein Semester präsent studiert und danach war Lockdown. Das war für mich gut, weil ich irgendwie schneller studieren konnte dadurch. Und dann habe ich geguckt, also dann bin ich ein halbes Jahr nach Berlin gegangen und habe im Bundestag gearbeitet, ein halbes Jahr Pause gemacht, bei Denise Lob. Ich habe davor schon gearbeitet und durfte dann ein halbes Jahr in Berlin vor Ort sein. Das hat auch super viel Spaß gemacht. Und da war aber klar, ich mache mit dem Master weiter und in Kiel kann man ja internationale Politik und internationales Recht studieren. Man denkt das immer gar nicht, weil Kiel nicht so auf dem Upper Level von so Universitäten ist, aber das ist ein sehr beliebter Studiengang und viele Menschen kommen extra deswegen nach Kiel. Genau, und deshalb habe ich das auch gemacht. Und ehrlicherweise, also ich schreibe meine Masterarbeit gerade noch, die ist angemeldet. 20. November ist Abgabedatum.
Oha.
Und ich habe ja jetzt, du meintest ja gerade, ich habe Sommerpause. Ich habe jetzt 2 Wochen Sommertour gemacht und im August will ich die Arbeit fertig schreiben. Genau, es ist nicht so einfach, das neben dem Bundestagsmandat zu machen.
Das glaube ich gerne, aber du hast das Ziel, das abzuschließen?
Genau, die ist jetzt angemeldet. Ich habe die Hälfte ungefähr fertig und Das sollte klappen.
Wie viel kostet denn so ein Ghostwriter?
Ja, tatsächlich, ich schreibe die alleine, aber ich muss gestehen, dass mein Algorithmus das bemerkt hat, dass ich das gerade schreibe, und ich kriege sehr viel Werbung für Ghostwriting. Das ist wirklich so, ja.
Nur weil ich drauf komme und mich letztens damit auseinandergesetzt habe, weil immer mehr, das war bei Lanz und Precht gerade vor ein paar Wochen Thema, KI während des Studiums, dass mittlerweile viele Hausarbeiten mit KI geschrieben werden dürfen.
Ja.
Sogar. Man muss nur unten festhalten, was wurde mit KI und mit welcher KI gemacht. Mhm. Wie sieht das im Master, in der Masterarbeit auf? Darf man da KI benutzen?
Ehrlicherweise habe ich mich nicht damit auseinandergesetzt, ob es eine Erneuerung der Prüfungsordnung oder so gab. Ich weiß nur, ich habe ein Erasmus noch oder ein Auslandssemester in der Schweiz gemacht, im Master. Und da wurden in Zürich die Bachelorarbeiten, die klassischen, abgeschafft. Also du machst dann nur noch eine mündliche Prüfung. Ich finde, das ist auch zeitgemäßer, als irgendwie so einen Text abzugeben. Also es gibt ja...
Finde ich auch, ja.
Genau, aber wie das jetzt ist, weiß ich gar nicht. Ich habe schon den Anspruch... eine eigene Arbeit zu schreiben, auch um dann am Ende die Leistung so für mich zu haben.
Klar.
Genau, und das ist eine halb juristische Arbeit auch. Mhm. Und da sind die KI-Modelle auch noch nicht so erprobt, dass du damit wirklich eine gute Arbeit am Ende abgeben kannst.
Warten wir ab, wir laden in 2-3 Wochen hoch. Wie weit die KI-Modelle denn sind? Ne? Die entwickeln sich ja rasend schnell weiter. Aber das soll heute gar nicht Thema sein. Während deiner Zeit in Kiel, hast du da in Kiel gelebt? Hattest du da eine Wohnung? Hast du da eine Wohnung gefunden? Eine bezahlbare? Oder hast du in Husum gelebt?
Gutes Thema. nee, ich bin tatsächlich direkt ausgezogen. Erstmal ins Studenten- oder Studierendenwohnheim sozusagen. Das war irgendwie so 45 Jahre alt, da bin ich schnell wieder ausgezogen, hatte dann eine wirklich tolle WG mitten in der Holtenauer Straße und da habe ich die meiste Zeit meines Studiums gewohnt.
Ja.
Genau, wie gesagt, dann nochmal nach Berlin, ins Erasmus und dann wieder in Kiel. Also ich habe genügend WG-Erfahrung gesammelt und ich konnte mir das Zimmer auch immer leisten, weil ich das Glück hatte, ein Stipendium zu bekommen, und da kann man sich wirklich nicht beschweren. Ich musste mir nicht so viele Sorgen machen im Vergleich zu den Leuten heute, die studieren.
Genau. Wie bekommt man eine Stipendium? Durch Leistung? Durch hervorragende Leistung?
Genau, das ist ein Begabtenstudienwerk sozusagen. Also die politischen Stiftungen haben ja eigentlich alle, bis auf die AfD, da kommt das jetzt so langsam, eine Stiftung. Und ich habe mich beworben, bevor ich Abitur gemacht habe. Also du wirst dann vorläufig aufgenommen und musst dann nach dem ersten Semester von deinem Professor nochmal eine Bestätigung, dass du des Stipendiums würdig bist, irgendwie dir einsacken. Aber das ist eher so ein Automatismus.
Okay.
Genau. Und dann bist du bis zum Bachelor gefördert und dann musst du nochmal dein Zeugnis einreichen und dich nochmal qualifizieren, und dann wirst du auch im Master gefördert. Und das war bei mir auch so. Genau. Und das sind dann irgendwie 300 Euro. Damals hieß das Büchergeld. Ich glaube, das heißt anders. Das ist elternunabhängig. Das bekommt man einfach so, und dann wird der Rest berechnet wie BAföG, und du darfst auch noch nebenbei arbeiten, und dann ist es schon ausreichend. Genau.
Okay. Wohnung hast du aber relativ schnell gefunden.
Tatsächlich schon.
Was keine Selbstverständlichkeit ist in einer Studentenstadt wie Kiel.
Nee, das ist so. Und ich habe ja auch mein WG-Zimmer gehabt, als ich dann im Bundestag eingezogen bin in Kiel, und habe dann relativ schnell gemerkt, ich gebe das lieber auf, weil ich bin so, keine Ahnung, 4 Nächte im Monat da. Überhaupt nicht. Ich habe so ein schlechtes Gewissen gehabt.
Okay.
Und das war auch ja natürlich zum Semesterstart dann alle suchen. Und dann, es fühlt sich jetzt befreiend an, dass man das abgegeben hat und den Leuten zur Verfügung stellt. Aber es ist ein Riesenproblem. Du spielst wahrscheinlich darauf an, dass ich im Bauausschuss sitze und für Wohnungspolitik zuständig bin.
Genau. Und wenn ich mir deinen Content so anschaue, ist Wohnen eben eines deiner Kernthemen, auf die wir auch gleich nochmal genauer eingehen möchten. Auf deine Themen, die du präsentierst, die dir wichtig sind. Aber es ist ja auch noch was anderes passiert in dieser Zeit, kurz vor deiner eigentlich angedachten Masterarbeit. Mhm. Es kam eine Mitteilung, die dich erreicht hat. So heißt es zumindest in den Medien. Robert Habeck hat sein Amt niedergelegt, hat sein Bundestagsmandat niedergelegt.
Ja.
Er wurde erst noch gewählt über die Zweitstimme in Flensburg.
Nee, ja, in ganz Schleswig-Holstein sozusagen.
Genau. Flensburg. Und Monate später heißt es, aus seiner Sicht, ich möchte nicht mehr, Mayra übernimmt. So kam es an.
Das ist ja nicht einfach so passiert.
Da bin ich mir sicher. Deswegen hol uns mal ab, wie war da der Prozess? Wann wurdest du da informiert drüber? Wann wurden Gespräche geführt? Mensch, kannst du dir das vorstellen? Dann nimm uns doch mal ein bisschen mit, wann war was wie?
Genau, es ist ja nicht einfach so, dass quasi die Frage im Raum steht, dass ich nachrücke. Ich habe das Gefühl, viele Leute haben gedacht, dass Robert quasi mich ausgesucht hat als Nachfolgerin. Aber so funktioniert ja unser Wahlsystem gar nicht.
Das läuft über die Landesliste.
Genau, ich hatte vor Monaten sozusagen, es hieß dann Neuwahl, ich war noch im Auslandssemester, wer kandidiert, und da habe ich dann mit dem Gedanken gespielt, da auf die Liste zu kandidieren, und es war dann mit Platz 5 auch nicht ganz aussichtslos sozusagen. Letztes Mal hatten wir 6 Mandate sogar, also noch eins mehr, und dann gab es ja die Wahlrechtsreform und ich hatte Glück, ich hatte 2 Gegenkandidatinnen und konnte mich trotzdem im ersten Wahlgang durchsetzen und ich wäre auch gerne sofort schon in den Bundestag eingezogen sozusagen, deswegen, also war schon eine ernsthafte Kandidatur und nicht irgendwie ganz zufällig passiert. Genau, und ja, Robert hat dann, es gab ja diese Petition mit über 400.000 Unterschriften irgendwie.
Dass er doch bleiben soll.
Ja, genau, Robert, bitte bleib. Und ich glaube, er hatte relativ schnell schon für sich ausgemacht, ich habe kandidiert, um Verantwortung zu übernehmen. Ich wollte Kanzler werden oder mindestens Vizekanzler und Minister. Ich wollte irgendwie dieses Land, für ihn war das, glaube ich, wirklich wie ein Dienen in der Zeit, in der Ampel Verantwortung übernommen hat. Ja, und das war ja nicht mehr möglich. Bündnis Sarah Wagenknecht ist da nicht reingekommen. Dann hätten wir mitregieren müssen, wenn das passiert wäre.
Gut, dass die nicht dabei sind oder schlecht?
Ich habe das gerade auf dem Weg hier nochmal hingesagt. Ich glaube, das hätte alles verändert, wenn die reingekommen wären. Ja. Also wir hätten mitregieren müssen, die hätten sich total etablieren können. Und ich finde, also für mich ist das beinahe wie die AfD, was die so fordern. Na. Und deswegen bin ich froh, dass die nicht reingekommen sind. Und das zeigt ja auch nochmal, jede Stimme zählt. Also am Ende 8000 Stimmen oder gefehlt. So. Ja, genau. Genau, aber Robert rief mich dann an, 4 Wochen vorher. Ich weiß es noch, das war jetzt ungefähr vor einem Jahr sozusagen. Mhm. Ich saß bei meinen Eltern im Garten. Wir waren irgendwie draußen gegessen zusammen. Genau. Und dann kam der Anruf per Signal und ich hatte natürlich vorher schon mal mit ihm gesprochen, weil das im April, glaube ich, schon mal in den Medien war, dass er irgendwie überlegt aufzuhören. Mhm. Und also das lässt einen ja auch nicht locker, ne? Also wenn, das würde ja wirklich das Leben verändern, wenn das wirklich stimmen würde. Und dann hatten wir schon mal so Kontakt aufgenommen. Und die Entscheidung für ihn ist dann wirklich erst 4 Wochen vorher gefallen. Und das fand ich dann auch nett, wie er so den Umgang gewählt hat, so offen zu sein. Wir durften dann schon Videokonferenzen mit seinem Team machen. Mhm. Er hat mich gebeten, dass ich sein Büro übernehme. Das kann ich auch verstehen. Mhm. Genau, und dann ging's los. Ich wusste ja, wann er das öffentlich machen will. Er hat ja dieses Taz-Interview gegeben und ich durfte dann schon in Berlin sein und mit ihm den ganzen Prozess mitbekommen. Und er hat auch tatsächlich die Partei und die Fraktionsvorsitzenden erst 2 Stunden vor diesem Interview informiert. Das wusste niemand. Und deshalb bin ich auch wirklich dankbar für diese Offenheit und das Vertrauen, weil ich hätte das natürlich auch jedem stecken können. Das habe ich nicht gemacht. Ich glaube, es wäre auch nicht so schlau gewesen von mir. Genau, und dann durften wir seine Büros nutzen. Ich hatte schon in den 4 Wochen mir eine erste Mitarbeiterin gefunden sozusagen. Es sind ja relativ viele von uns nicht nochmal reingekommen. Und der Bundestag ist ja auch zum Glück meiner Meinung nach insgesamt kleiner geworden. Und dementsprechend waren da viele Mitarbeitende, die immer noch nicht einen weiteren Job gefunden haben. Mhm. Und ich bin ganz happy mit meiner Wahl. Genau, das ist eine Person mit viel Erfahrung. Und dann haben wir diese ganzen Interviews gemanagt. Ja. Also die Bild-Zeitung hatte ja vorher schon meinen Wohnort veröffentlicht und so. Das war also alles eine sehr aufregende Zeit.
Das glaube ich gerne. Kannst du die Menschen verstehen, die Robert Habecks Schritt kritisieren, das Mandat niederzulegen, obwohl er frisch gewählt wurde, zum Thema Verantwortung übernehmen?
Das kann ich verstehen. Ich glaube, wenn man sich so committet, wirklich sich vorstellen zu können, die Hauptverantwortung in so einem Land zu übernehmen und dann irgendwie in der letzten Ecke in der Opposition landet, mit ja wirklich einem in seinen Augen sehr schlechten Ergebnis. Annalena Baerbock macht sich irgendwie vom Ufer schon klar, wo sie hingeht und so. Ich hätte nicht gerne in seiner Haut gesteckt. Und ich merke das ja, Olaf Scholz läuft da immer noch so rum. Den sieht man denn so bei den namentlichen Abstimmungen. Ich finde das...
Stimmt.
Ich finde das toll, dass... Ja, also der hat keinen Ausschuss. Ja. Der ist zwar direkt gewählt und das ist auch ein Unterschied. Also dann das Mandat abzugeben, ist nochmal was anderes. Aber der stimmt da nur ab. Mehr macht er nicht. Und
ach stimmt, weil Robert Habeck nicht gewählt wurde.
Genau, er wurde nicht persönlich gewählt.
Genau, ne? Das wurde Frau Nikolaisen.
Ja.
Petra Nikolaisen.
Das ist auch ein Riesenthema.
Ja, sicherlich. Genau. Ich weiß. Und ich verstehe auch ihren Unmut, ne?
Ja. Sie, soweit ich weiß, hat sie noch Rederecht in der Fraktion, was auch sehr ein seltsames Konstrukt ist sozusagen. Aber ich kann verstehen, und gerade wenn man jetzt zum Beispiel Nordfriesland und die regionale Vertretung mit Schleswig-Flensburg vergleicht, dann ist es natürlich krass. Hier gibt es 4 Bundestagsabgeordnete, die den Kreis vertreten. Mich, wenn man mich noch dazu zählt, 4,5 so. Und in Flensburg sind das Stefan Seidler vom SSW und ich. Und mir nimmt man das wahrscheinlich nicht voll ab, wobei ich das nicht verstehen kann. Aber natürlich ist das aus ihrer Perspektive was anderes. Und ich habe sie jetzt ab und zu schon mal gesehen. Es gibt ja die Deutsche Parlamentarische Gesellschaft. Das ist ja so eine Art Club für Abgeordnete.
Ja, genau. Das hatten Live und Truls mal hier im Podcast erzählt.
Ja, genau. Und da ist sie immer noch bei den Festen und so. Und da sieht man sie dann auch manchmal. Genau.
Wie ist es, als damals 25-Jährige in die Fußstapfen von Robert Habeck zu treten, der einst als beliebtester Politiker Deutschlands galt, als Hoffnungsträger für ganz viele? Und jetzt kommst du, Mayra, mit 25, noch nicht mal das Studium beendet, und jetzt musst du diese Verantwortung übernehmen. Was hat das, oder was macht das mit dir? Was hat das auch zu dieser Zeit mit dir gemacht? Es war doch sicherlich ein Druck, auch ein mentaler, der auf dir gelastet hat oder vielleicht auch immer noch lastet.
Voll. Also ich kenne den Druck so ein bisschen, weil ich zum Beispiel bei den Koalitionsverhandlungen zur Schwarz-Grün jetzt hier im Land mitverhandeln durfte. Und da hatte ich die Hauptverantwortung für den Bereich Wohnen und das war auch irgendwie aufregend. Und da saß ich wirklich manchmal zu Hause und dachte so, oh Gott, morgen geht's weiter irgendwie. Und das ist, finde ich, vergleichbar, wenn man plötzlich so viel Aufmerksamkeit hat. Und dann, ich bin ja für die grüne Jugend angetreten, ich hatte auch irgendwie diese Verantwortung noch in der Balance zu den Grünen. Wie macht man das so, was sagt man so? Und eine der ersten Schlagzeilen sozusagen war in so einem Interview: Frau Friesemar ist viel offener als ihre Kollegin, die redet einfach so frei Schnauze. Und da dachte ich so, oh Gott, ich muss wirklich aufpassen, was ich sage. Und ja, da denkt man dann schon drüber nach. Ich würde das aber nicht so verstehen, dass ich in seine Fußstapfen getreten bin. Der hatte ja ein Mandat und er war ja aber viel mehr Wirtschaftsminister und Vizekanzler. Und das ist ja was, was ich clearly nicht übernehmen kann sozusagen. Und jetzt hatte ich zum Beispiel ja gerade den Termin bei der SAZ in Flensburg und die haben mich gar nicht auf Robert Habeck angesprochen und da bin ich auch froh drum, so nach einem Jahr, dass das langsam mal aufhört, weil ich bin ja auch eine eigenständige Person und nicht Robert Habeck.
Das ist ja schön, dass du nicht mehr so regelmäßig darauf angesprochen wirst, ne? Weil ich glaube auch, du möchtest auch gar nicht zumindest auch verglichen werden mit einem Mit-50er Kerl, oder?
Nee. Und es ist ja auch so, das habe ich auch so gesagt, ich habe mehr mit Robert zu tun gehabt, nachdem er sein Mandat abgegeben hat, als davor, weil er war ja immer in Berlin, er war schon bei den Landesparteitagen und so, aber es war jetzt nicht so, dass ich den closesten Draht zu ihm irgendwie hatte. Und dann ist es natürlich auch eine sehr spezielle Situation, wenn man plötzlich so intime Informationen auch austauscht. Genau, und jetzt sehe ich den auch manchmal, der war bei unserem Fraktionsempfang in Berlin, beim Jubiläum der Landtagsfraktion haben wir kurz geschnackt. Er hat mir vor meiner ersten Rede eine ganz nette Nachricht geschrieben. Ich glaube, irgendwie sowas wie, du wirst das rocken, du machst sie fertig oder so. Ja, wirklich. Genau. Und ich merke einfach, wie glücklich er ist. Ich habe einen Mitarbeiter von ihm übernommen. Das ist Gold wert. Der ist seit 2003 in der Bundestagsfraktion. Und besser hätte es eigentlich, glaube ich, für uns beide nicht laufen können, weil ich auch merke, wie befreit er einfach ist. Und beide machen wir jetzt eigentlich Wohnungspolitik. Der ist ja jetzt bei so einem Investment, in einer Investmentfirma in Dänemark, die so nachhaltige Stadtentwicklung in Deutschland macht. Und ich mache Wohnungspolitik im Bundestag und irgendwie finde ich das ganz lustig.
Schließt sich der Kreis.
Ja, genau. Ja, okay. Es passt irgendwie.
Als politischer Beobachter oder einfach mal als Zeitungsleser, der ab und an mal Politik verfolgt, wie ich es bin, ich hatte das Gefühl, die Grünen unter Robert Habeck und auch Annalena Baerbock sind ziemlich in die Mitte gewandert. Ich habe irgendwann mal gedacht, nach FDP, SPD, CDU, Grüne, große Unterschiede sind da gar nicht mehr so wirklich wahrzunehmen. Davon hat meiner Meinung nach eine Partei profitiert, die sich klar positioniert hat, nämlich sehr weit rechts, Position eingenommen hat, die die CDU früher eingenommen hatte. Du sagst jetzt, wenn ich die Zitate richtig aufgegriffen habe, ich möchte eine stärkere, linkere Oppositionspolitik betreiben. Also du möchtest, wenn ich das richtig interpretiere, die Grünen wieder weiter nach links manövrieren, richtig?
Ganz salopp gesagt ist das, was ich mir vorstelle sozusagen.
Und was heißt das genau? Also was heißt das, die Grünen wieder nach linker zu machen? Was heißt das?
Ja, also erstmal bedeutet das natürlich implizit, welche Koalitionsoptionen findet man am interessantesten sozusagen. Und ich verstehe schon, dass Robert hier aus Schleswig-Holstein von einem Schwarz-Grün kommt sozusagen und das hier gut funktioniert und das irgendwie auf den Bund übertragen wollte. Ich finde halt, dass die CDU oder die ganze Union im Bundestag eine andere ist als hier. Also ich finde nicht, dass das vergleichbar ist. Also ich wünsche mir auch eine stabile Regierung, die irgendwie die andere Partei so ein bisschen machen lässt und dann irgendwie einen guten Kompromiss für die ganze Gesellschaft rauskriegt. Ich glaube aber nicht, dass das gerade auf Bundesebene so möglich wird. Wenn man ganz nüchtern drauf guckt, dann ist es wahrscheinlich so, dass es irgendwie eine Koalition aus Union, SPD und uns bräuchte, damit es überhaupt so sein wird, dass man die AfD an der Regierung verhindert. Für mich bedeutet aber linke Oppositionspolitik vor allen Dingen eine menschennahe Politik und für mich steht voll darüber sozusagen, dass man mit Überreichen anders umgeht sozusagen. Die SPD hat das ja auch in ihrer Natur eigentlich drin. Ich finde momentan merkt man davon eigentlich nichts. Und ich finde das nicht okay, den Linken dieses Feld allein zu überlassen. Und wenn man, na, wir machen immer Klimaschutzpolitik, uns wird da auch eine hohe Vertrautheit zugesprochen und eine hohe Kompetenz. Und ich finde, man kann das mit dem Thema Umverteilung eigentlich recht gut verbinden, weil es eben so ist, dass vor allen Dingen Überreiche mit ihren Superjachten und Privatjets im Verhältnis viel mehr CO2 ausstoßen, wenn man da noch Unternehmen dazu nimmt. Und ich finde, da müssten wir wieder mehr draufgehen und bisschen weg von dieser Anschlussfähigkeit und halt insgesamt dafür arbeiten, dass es progressive Mehrheiten gibt in diesem Land. Genau, und ich würde aber deine Auffassung teilen, dass man in der Ampelregierung ein bisschen in die andere Richtung gegangen ist. Und ich glaube, das ist auch normal, wenn man mitregiert, dann muss man eben Kompromisse machen. Und hinter vielen Sachen stand ich auch hinter. Ja, und jetzt sind wir aber in der Opposition. Und
oftmals einfacher auch, ne?
Natürlich, ja, so, ja, klar. Und das werfe ich zum Beispiel den Linken auch vor, dass da Leute sind, die sagen, nö, wir verändern irgendwie mehr, also Mehrheiten aus der Opposition heraus. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Und ich finde, die können nicht immer nur meckern, sondern müssen dann auch mal sagen, wie es geht und Verantwortung übernehmen. Wir werden es in Berlin sehen, ob die das machen, wenn sie stärkste Kraft werden. Das ist eine Riesendebatte.
Gerade die grüne Jugend wird ja doch sehr weit links verortet, ne? Linker zumindest als die Mutterpartei.
Ja, so ist das ja mit jeder Jugendorganisation.
Total, die sind immer Tick. Extrem ist immer so ein starkes
Dollar,
Wort, ne? Ja. Dollar. Okay, ja. Die sind immer ein bisschen Dollar. Dürfen sie auch sein, sind ja jung und wild. Wo unterscheidet sich die grüne Jugend beispielsweise zu der Linkspartei? Wo ist der Unterschied zwischen der Linkspartei und den Grünen, der linken Grünen? Was würdest du sagen?
Also ich glaube auf jeden Fall diese Klimaschutzkomponente, die ganzen Kämpfe, die wir um den Hambacher Forst geführt haben, um Lützerath, das sind keine originären linken Themen. Bei der Umverteilung, das habe ich auch gerade gesagt, da sind wir auf jeden Fall überein. Ich würde sagen, bei der ganzen Verteidigungspolitik, und da unterscheiden sich auch die Grünen und die Linken, und das trifft für die grüne Jugend auch zu. Und natürlich dann die Klarheit, was den Israel-Konflikt sozusagen mit Palästina angeht, da unterscheiden wir uns auch. Da hat die grüne Jugend eine differenzierte Position.
Genau. Denn? Also ich die Themen habe ich schon mal gehört, aber dann lass uns mal anfangen mit Palästina und Israel. Wo stehen da die Grünen?
Genau, die Frage war jetzt bezogen auf die grüne Jugend sozusagen.
Die
jungen Grünen, da stellen sich alle Nackenhaare auf, wenn man das so sagt.
Ich verstehe. Die grüne Jugend.
Ja, genau. So, also eine eigenständige Organisation. Genau, die haben jetzt relativ lange mit einer Arbeitsgruppe ein Papier erarbeitet. Dafür wurden die von linker Seite auch kritisiert, weil es natürlich immer eine Frage ist, wie sehr geht man in die Klarheit rein? Und das Kernproblem, und das habe ich gerade zu einer Kollegin auch gesagt, eigentlich ist es ja so gar nicht so schwer. Also ich kann die Politik Israels kritisieren und auch klar und deutlich kritisieren und auch sagen, dass bestimmte Dinge völkerrechtswidrig sind. Und trotzdem muss ich nicht den Staat Israel oder Juden oder irgendwas in Frage stellen sozusagen, also jüdisches Leben. Und da hat die grüne Jugend versucht, eine Klarheit reinzubringen. Und ich würde sagen, ist auch nicht abgeweicht von dem, was die Grünen so sagen. Die haben es halt nur mal ins Zentrum gerückt. Das passiert sonst nicht so häufig. Da haben wir auch eine Kehrtwende hingelegt. Also es haben sich ja von uns lange nicht so viele Leute klar geäußert, weil man diese Scheu hat, das zu kommentieren. Das verstehe ich auch. Und ich glaube, das war falsch, dass man da viel zu spät in die Kommentierung auch eingestiegen ist.
Haben Sie Interesse an einer Mitarbeit in einer modernen Anwaltskanzlei?
Als Rechtsanwalt?
Rechtsanwältin?
Als Reno-Fachangestellte oder als Quereinsteiger?
Wir erweitern uns und suchen Sie.
Bewerben Sie sich jetzt.
Sie erwartet ein moderner Arbeitsplatz,
der mit aktueller Technik ausgestattet ist.
Für unsere elektronische Aktenführung.
In einem aufgeschlossenen und freundlichen Team.
Bewerben Sie sich jetzt!
Und ganz klare Unterschiede, wir kommen jetzt wieder zu den Mutterparteien zwischen Grünen und Linken, ist ja die Haltung im Ukraine-Krieg.
Ja, genau.
Wo sind da eure Punkte und Positionen?
Also ich bin da eigentlich relativ klar und ich kann auch sagen, dass ich auch aus einer pazifistischen Bewegung so kam irgendwie und das für mich immer ganz klar war, aber es ist ja einfach so, dass in der Ukraine der Frieden Europas, die Demokratie verteidigt wird in meinen Augen und da muss ich auch sagen, dass ich das, es soll jetzt nicht selbstlobend klingen oder so, aber ich finde, die Grüne Partei hat da eine krasse Kehrtwende hingelegt und auch relativ schnell den Schalter umgelegt. Und ich finde das auch richtig, muss ich sagen, dass wir die Menschen in der Ukraine nicht alleine lassen, dass wir Munition und Material und Geld schicken. Und ja, ich habe gerade wieder mit jemandem gesprochen von den Linken. Also ich finde es auch schlecht, dass da überall Menschen sterben. Aber dieses Argument einfach zu sagen, redet doch mal mehr miteinander oder das, also es wird ja am laufenden Band versucht. Und wie stellt man sich das denn vor? Jetzt einfach die Waffen, also die weiße Fahne zu hissen und zu sagen, so, wir geben jetzt auf, was passiert denn dann? Also das ist ja unberechenbar.
Genau, die Russen würden sicherlich nicht freiwillig das wieder abgeben, was sie schon erobert haben.
Nee, und die würden dann auch weitermachen.
Also sicherlich auch irgendwann, und es wäre ein Gewinn für Russland.
Ja, genau. Und ich finde, das kann man so nicht stehen lassen. Ja, jetzt wurde ja gerade irgendwie in Nordniedersachsen der Weiterbetrieb von so Atombrennstäben ermöglicht, gemeinsam mit einem russischen Konzern. Da finde ich auch, also irgendwann ist halt diese Toleranz für Sanktionen vorbei. Und ich finde, da müssten wir viel stärker draufgehen noch. Und ich glaube, dann könnte man auch wegkommen von diesem Geld und Waffen liefern.
Ganz kurz mal, ja. Spricht da die grüne Bundestagsabgeordnete oder eher die Mayra von der Grünen Jugend? Weil wärst du keine Bundestagsabgeordnete, würdest du genauso argumentieren? Wärst du noch aktiv so in der Grünen Jugend und nicht im Bundestag, nicht bei den Grünen als Bundestagsabgeordnete, würdest du genauso sprechen? Oder musstest du schon ein bisschen dich anpassen?
Ich bin ja für die Grüne Jugend aufgestellt worden. Mhm. Ich bin Grüne Jugendkandidatin, deswegen habe ich auch nirgendwo direkt kandidiert. Und ich finde es schon komisch, wenn man plötzlich im Bundestag einzieht und dann andere Positionen hat. Deswegen würde ich sagen, mir ist es jedenfalls noch nicht aufgefallen. Das müsste die Grüne Jugend mir dann nochmal feedbacken.
Also die teilen diese Position, die du jetzt auch gerade geschildert hast, hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Die Grüne Jugend.
Würde ich schon sagen, okay, ja. Also das ist ja basisdemokratisch, da gibt es kein Delegiertensystem oder so, sondern können alle mitmachen und hat jeder eine Meinung, aber ich würde schon sagen, dass es die Mehrheitsmeinung ist, sonst stehe ich komplett auf dem Schlauch, aber das ist meiner Meinung nach schon so.
Ja, ich frage nur in diese Richtung, weil du bist jetzt ein Jahr in diesem politischen Betrieb in Berlin.
Ich glaube, wo es interessant ist bei diesem ganzen Thema Freiwilligkeit und Wehrdienst, da weiß ich nicht mehr, ob ich da so komplett oder ob es da überhaupt ein Take gibt. Also ich bin auch für Freiwilligkeit und ich glaube, dass man so auch den Bedarf stillen kann sozusagen. Und da ist auch bei uns in der Fraktion jetzt ein Prozess angelaufen, dass wir da zu einer Positionierung bis zum Ende des Jahres hinkommen, dass die Grüne Jugend auch beteiligt und mein Draht zu den beiden BundessprecherInnen ist sehr eng. Genau, aber ich glaube, das wird noch so ein Riesenthema, was auf uns zukommt und das wird uns auch die nächsten Jahre noch begleiten.
Ich frage auch in diese Richtung, weil häufig wird Politik, ja, Bundespolitik vorgeworfen, man verliert so ein bisschen den Bezug zur Region, zur Basis, da wo man herkommt.
Ja, voll.
Du kommst aus Hockensbüll, du bist die Erste aus deiner Familie, habe ich mehrfach gelesen, die Akademikerin ist. Jetzt bist du ein Jahr in Berlin. Veränderst du dich?
Also
was sagen deine Eltern? Veränderst du dich?
Nee, also ich glaube, das ist doch alles so wie vorher sozusagen.
Aber kann es schnell passieren? Also
voll, also allein schon, dass ich... Also ich habe vorher studiert und plötzlich kriegst du aber irgendwie 11.800 Euro überwiesen. Das macht natürlich was mit einem. Auch der Fahrdienst im Bundestag macht was mit einem. Ich versuche den so wenig wie möglich zu benutzen und fahre eigentlich immer mit meinem Fahrrad. Die Wege sind ja auch kurz und meiner Meinung nach ist man auch schneller, wenn man ein Fahrrad fährt. Aber wenn meine Freunde, die jetzt gerade ihre Masterarbeiten alle abgeben, mich in Berlin besuchen, die sind natürlich schon, also deren Reaktion, das finde ich eigentlich wertvoll, weil ich daran sehe, wie besonders das eigentlich ist und da die Bodenhaftung nicht zu verlieren. Meine erste Auslandsreise mit dem Bauausschuss ging in die USA. Wir haben uns mit Wohnungslosigkeit in San Francisco beschäftigt und dann fliegt man da Business Class.
Da kann man sehen, wie es nicht klappen sollte.
Ja, aber das macht natürlich was mit einem, wenn du dann, ich bin noch nie Business Class geflogen, wenn du da plötzlich in so einem riesen Sitz sitzt und so. Aber ich versuche mit den Menschen so viel in Kontakt zu sein und das hilft dann auch am Boden zu bleiben.
Du bist ein Jahr jetzt am Start, ne? Wenn man vier Legislaturperioden macht, seit 20 Jahren im Bundestag sitzt.
16.
Vier mal vier sind 16. Ne? Sagen wir fünf. Fünf Legislaturperioden. So, gibt's ja auch einige. Wie kann man da noch den Bezug zu den Themen vor Ort haben? Man ist natürlich vor Ort in seinem Wahlkreis, aber es kann einem doch eigentlich scheißegal sein, oder?
Also ich weiß es nicht.
Du kriegst deine Diäten, du bekommst dein Geld und es ist auch egal, was passiert. Nach zwei Legislaturperioden, glaube ich, bekommst du auch bist du auch schön verrentet.
Nee, das ist anders. Ich bin ja jetzt dann im September ein Jahr drin und du kriegst nach dem ersten Jahr 2,5% der derzeitigen Diät sozusagen als Rente und das steigt dann irgendwie bis maximal auf 25 Jahre an. Aber so ist das nicht. Es wurde mir auch schon gesagt, also eine Reaktion war, deine Tochter hat ja jetzt ausgesorgt, weil Leute denken, ich bin eine Legislaturperiode drin und danach kriege ich das Geld sofort
die ganze Zeit. Hatte ich auch so mal verstanden. Nach zwei war mein...
Nee, also im Landtag mag das anders sein, weiß ich jetzt gar nicht so genau, aber so ist das nicht. Ja. Genau. Aber ich bin zum Beispiel dafür, dass man ab einem gewissen Punkt, ich weiß nicht, vielleicht vier Legislaturperioden sagt, so finito und jetzt sollen auch mal neue Leute reinkommen, weil wenn du es gibt so einen Kirschner, der liegt immer im Buch, also es ist so ein Buch, das liegt in der Schublade im Plenarsaal. Und dann kannst du immer mal die Kurzbiografien von den Leuten lesen und da sind so Sterne pro Legislaturperiode. Ja. Und da sind Leute schon so lange drinnen, ne? Also, und ich glaube schon, dass man da die Bodenhaftung verliert. Gregor Gysi ist ja der älteste, oder das älteste Mitglied sozusagen. Und da wurden ja jetzt gerade seine Nebeneinkünfte zum Beispiel veröffentlicht. Ja. Das ist crazy. Also der müsste dieses Mandat aus finanziellen Gründen jedenfalls nicht behalten. Und sonderlich viele Reden hält er auch nicht.
Ich habe bei einem Reel von dir gesehen, du hast dich sehr darüber gefreut, dass die Diäten in diesem Jahr nicht nach oben angepasst werden.
Ja, finde ich auch richtig.
Ich auch. Ich glaube alle. Aber das ist ja auch ungewöhnlich, dass das eine Politikerin im Bundestag so transparent auch sagt. Das finde ich super.
Ja, also.
Oder ist das Phishing for Compliments?
Nee, überhaupt nicht. Wir haben auch überlegt, was machen wir mit diesen, das waren jetzt, glaube ich, 300 Euro. Ich dachte ursprünglich, das wären mehr, die hinzukommen. Was machen wir mit diesem Geld, wenn die Diätenerhöhung wirklich kommt, sozusagen? Weil eigentlich kann man das, also in dieser Krise, ich habe gerade mit einem Kumpel gesprochen, der arbeitet bei einer Bank, der kann logischerweise die Kontostände sehen, habe ich mal gefragt, was sind denn so die durchschnittlichen Vermögen, die da liegen? Ja, so 1000 Euro. Da kann man sich doch nicht monatlich noch weiter 300 Euro draufpacken. Und da gab es auch unterschiedliche Reaktionen, auch grünintern. Ne? Also mir wurden gesagt, pack das mal so beiseite, wie du kannst. Du wirst nie wieder so viel Geld in deinem Leben verdienen wie zu dem Zeitpunkt. Und dafür macht man das ja nicht. Und deswegen finde ich das richtig, dass das ausgesetzt worden ist. Ich sehe das nicht so wie die Linken, dass man irgendwie seine Diät so krass runterfährt und deckeln muss.
Warum braucht es so viel an Diät? Wir nehmen mal jetzt einmal zum Verständnis, warum braucht es so viel Gehalt? Was ich toll finde auf deiner Homepage, du gehst ja sehr, sehr transparent mit um. Du schreibst genau runter, was bekomme ich, für was wird es ausgegeben.
Ja, das ist mir auch wichtig, dass das Leute sehen können.
Es ist nicht deine Entscheidung, dass du 11.800 Euro bekommst. Aber warum gibt es eigentlich so viel? Warum braucht es so viel?
Na, die Idee ist so ein bisschen, dass man sich unabhängig macht von Lobbygeschenken zum Beispiel und Beeinflussung. Genau, und auch Nebeneinkünfte, ne? Also wenn man sich da anguckt, was da zum Teil dem Herr verdient wird, vor allen Dingen muss man sagen, bei der AfD und bei der Unionsfraktion, dann ist es ganz schön bitter. Und die Logik ist so ein bisschen, du musst die Hauptzeit, die du hast, für dein Mandat aufwenden. Das ist ja auch ein Grund, warum Friedrich Merz nicht nochmal für den Bundestag kandidieren konnte vor ein paar Jahrzehnten, weil er so viel nebenher verdient hat. Ich glaube, es ist gut, dass man diese Unabhängigkeit hat. Ich kriege zum Beispiel regelmäßig von der Tabakindustrie irgendwelche Geschenke geschickt. Du hast ja Sachen an, die bis zu 200 Euro wert sozusagen. Letztens war ich bei Zwergenwiese, habe da einen Termin gemacht, dann kriege ich so einen Sack mit Aufstrichprodukten mit. So, da habe ich mich auch gefragt, geht das überhaupt? Ja, also ist das okay für mich? Und sowas gilt es dann natürlich zu veröffentlichen. Und ich glaube, wenn man jetzt nochmal eine Debatte darüber fährt, ist das fair, was Abgeordnete verdienen? Weiß ich nicht, wie sinnvoll das ist. Wenn man das auf die Stunden runterrechnet, die man arbeitet, dann lohnt sich das überhaupt nicht, sozusagen. Ich habe mal versucht mitzuschreiben, jetzt habe ich die Zahlen gar nicht mehr im Kopf, aber in Sitzungswochen arbeitet man schon eine 70-Stunden-Woche so. Und es gibt ja so zwei Sitzungswochen im Monat. Und im Wahlkreis macht man ja auch Sachen. Also es ist schon nicht unverdient, meiner Auffassung nach.
Wir hatten eigentlich einen anderen Plan, Schwerpunktplan für unseren Podcast. Und es ist 17:59 Uhr, so viel Zeit hast du gar nicht mehr. Deswegen möchte ich noch einmal mit dir über deine aktuellen Schwerpunkte.
Ja.
Mit was bist du angetreten, Mayra? Was möchtest du hier auch vielleicht auch in der Region aktiv verändern? Gerne kurz und knackig auf den Punkt gebracht.
Genau, meine erste Aktion in der ersten Woche war, Mitglied im Parlamentskreis Marschbahn zu werden. Mhm. Ich glaube, das ist ein Thema, wo sich alle, auch wenn man über Zukunft spricht, darauf committen können, dass das so nicht weitergeht. Mhm. Und mein Ziel wäre auf jeden Fall, dass es eine Finanzierung dafür gibt, für den zweigleisigen Ausbau, für die Elektrifizierung. Bisher gibt es nur ein Commitment vom Bundestag, dass da vorangeschritten werden soll. Das wäre auf jeden Fall ein Ziel und ich glaube, das kriegen wir auch hin, ehrlicherweise. Und das muss auch kommen für das Vertrauen der Menschen hier in die Infrastruktur. Mit der Radar-Hochbrücke ist ja das nächste Thema sozusagen. Ja. Genau das. Und dann würde ich mir wünschen, dass spätestens bei der nächsten Koalitionsverhandlung das Thema Mietendeckel angegangen werden kann und das zu einem Diskurs wird. Wir hatten ja gesagt, Wohnungspolitik, ich finde, es braucht radikalere Antworten, als die jetzt gegeben sind sozusagen. Und das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit in Berlin. Die Preise sind einfach unbezahlbar und ich finde klar, wir müssen über Neubau und neue Wohnungen sprechen und bestimmt sollte es da auch viele Antworten geben, aber es wohnen eben jetzt schon viele Menschen zur Miete, die viel zu viel bezahlen.
Dann lass uns das mal auf Husum beziehen.
Ja.
Du bist auch in Husum aufgewachsen, im Großraum Husum. Wie kann in Husum mehr Wohnraum entstehen?
Genau. Auf der einen Seite hat man natürlich die ganzen Ferienwohnungen sozusagen. Und ich glaube, da muss man, da hat Nordfriesland ja auch schon viel gemacht mit der Zweitwohnsitzsteuer und so. Und da muss man auf jeden Fall rangehen. Dann finde ich, muss der Wohnraum, den es gibt, der muss besser in Stand gehalten werden. Ich hatte letztens so eine Studie gelesen, da stand, dass 80-90% des Wohnungsbestandes, den wir jetzt schon haben, wo Menschen jetzt schon drin wohnen, der wird auch in den nächsten 50 Jahren ein Hauptbestandteil des Wohnraums sein. Also wir setzen ja eher den Fokus auf Aufstockung, Umbau, dass man Lücken schließt, Flächen, die es gibt, sozusagen, und im Innenraum verdichtet und nicht außerhalb. Und ich glaube, da muss ein Schwerpunkt drauf gesetzt werden. Und da sind richtig große Potenziale, die man heben kann, sozusagen. Und wenn du jetzt nochmal auf den Mietendeckel anspielst, das wäre ja so, dass der Bund quasi eine Länderöffnungsklausel gibt, wie auch beim Mieten, bei der Mietpreisbremse. Und dann muss das Land erstmal davon Gebrauch machen und dann wird das auch nur angewendet in angespannten Wohnsituationen. Also ganz viele Hürden, bis das überhaupt zieht. Dementsprechend muss man auch nicht so viel Angst davor haben, würde ich mal sagen. Und ich bin ja auch viel mit der Immobilienlobby in Gesprächen. Die sehen das natürlich anders. Ist auch fein. Genau. Und deswegen ist eigentlich die Landtagswahl im April viel spannender, weil da wird dann natürlich wieder darüber gesprochen. Führen wir die Mietpreisbremse wieder ein oder nicht? Und da bin ich ganz gespannt, was da rauskommt für die Regionen dann auch.
Und du als junge Politikerin, 26 Jahre jung, möchtest ja auch junge Menschen mehr integrieren, stärker beteiligen, auch in der politischen Bildung. Wie möchtest du das machen? Wie möchtest du junge Menschen wieder dazu bringen, sich politischer einzusetzen, aber auch jungen Menschen Hoffnung zu geben, dass hier alles super ist im Land?
Ich spreche ja ganz viel mit jungen Leuten und ich habe auch viel Besuch von Jugendlichen im Bundestag. Und ein großes Thema, finde ich zum Beispiel, ist, dass man, also bei der Kommunalwahl und auch bei der Landtagswahl geht das ja, dass man schon mal mit 16 wählen darf. Das kann ja dann sogar sein, dass du erst 17 bist, wenn du das erste Mal wählen darfst, wegen den Zeitpunkten der Wahl sozusagen. Und ich glaube, das ist was, wo man auch Selbstwirksamkeit mitgeben kann, weil die jungen Leute, die sind eigentlich politisch, die haben eine Meinung. Also wenn man sich die Proteste zum Wehrdienst anguckt, dann ist es auf jeden Fall nicht so, dass die irgendwie keine Meinung haben. Und ich glaube, dass die Bundesregierung gerade extrem wenig für junge Menschen tut, ist auch ein Faktor dafür. So, das hört man ja auch in den Debatten. Und keine Ahnung, mein Beispiel ist immer der Kulturpass, weißt du, was das ist? Das genau, also so ein Budget sozusagen, das man dann für Konzerte aufwenden kann, für ins Kino gehen. Und das waren wirklich Maßnahmen, die junge Menschen richtig toll gefunden haben. Und da, finde ich, müsste die Bundesregierung wieder mehr machen.
Was ist schiefgelaufen im Wahlkampf? Dass die besagten jungen Leute hauptsächlich ganz links und ganz rechts, vor allem ganz rechts, gewählt haben. Deiner Meinung nach, was ist da schiefgelaufen in eurer, ich spreche von der politischen Mitte, auch wenn du es vielleicht nicht hören magst, aber von der politischen Mitte. Was ist da schiefgelaufen im Wahlkampf, dass die jungen Menschen nicht erreicht worden sind? Auch von euch, von den Grünen nicht.
Genau, erstmal, was mir Mut gibt, ist, dass es bei der letzten Wahl anders war. Das heißt, junge Menschen sind sehr dynamisch in ihren Entscheidungen und noch nicht sonderlich gefestigt sozusagen.
Ja, deswegen, so viele von rechts nach links rübergewandert.
Aber also vorher haben ja viele auch FDP gewählt und ich weiß jetzt nicht, also ist jetzt auch nicht in einigen Positionen so weit weg von anderen Positionen. Genau, und ich glaube, diese Rede von Reicheneck geht auf die Barrikaden, war auf jeden Fall ein Auslöser dafür, dass die Linken gezeigt haben, wir sind der antifaschistische Wall vor der AfD sozusagen. Das verstehe ich auch, dass man irgendwie eine Angst hat und deshalb dann Linke gewählt hat, finde ich natürlich schade, weil wir Grüne auch viele Antworten haben. Ja, und vielleicht war dann Robert Habeck auch nicht der Kandidat, der irgendwie junge Leute abholt.
Nicht mehr.
Nee, genau, ja.
Weil er wahrscheinlich politische Verantwortung schon getragen hat, weil er in der Regierung war.
Ja, das ist ja auch gar nicht schlecht, wenn Leute mit Erfahrung kandidieren. Das sieht man jetzt bei Friedrich Merz, davor noch nie Regierungsverantwortung hatte, sozusagen, wie gut das läuft. Nee, aber das ist auf jeden Fall ein Punkt und auch in der thematischen Schwerpunktsetzung natürlich.
Also Landtagswahl steht an, 2026 hier, und wir zwei werden in dem Zuge nicht sprechen, aber ich werde die Kandidatinnen und Kandidaten hier im Podcast begrüßen und dann werden wir schauen, was die jungen Menschen, die Angesprochenen, dann wählen werden für Schleswig-Holstein. Dürfen wir gespannt sein. Meine letzte Frage, Mayra, im Podcast. Ich wollte schon immer mal eine Tasse Tee mit dir trinken, das haben wir jetzt getan. Mit wem würdest du gerne mal eine Tasse Tee trinken, wenn du könntest? Und während der Überlegungszeit stoßen wir jetzt einmal an. Dann schenke ich dir ein paar Sekunden Nachdenkzeit.
Ich glaube, ich würde mit Neil Armstrong mal eine Tasse Tee trinken, weil ich weiß nicht, ich finde diese Mondmission, die es jetzt auch wieder gab, super interessant.
Musst du kurz überlegen, ist das der Radfahrer oder ist das der...
Nee, der erste Mensch auf dem Mond.
Lance Armstrong ist der Radfahrer, Neil Armstrong ist der...
Genau, der ist ja auch schon tot, aber die Frage ist ja sehr offen. Und ich glaube, diese Perspektive, die Welt mal so fernab aller Probleme zu sehen, ganz klein, ich glaube, das würde mich interessieren.
Da könntest du auch mit Elon Musk sprechen, der war ja auch schon mal da und hat die Welt von oben gesehen.
Na, das weiß ich nicht, ob ich das will.
Sehr schön, Mayra. Vielen Dank für deine Zeit. Das war Tores Tea Time mit Mayra Friesemer. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Mayra.
Vielen Dank dir auch.